Deutschlandfunk aktuell.
Mit Matthias Friebe, guten Abend. Seit 3 Tagen nun greift Russland die Ukraine massiv an. Heute Abend wollen wir Sie noch einmal auf den neuesten Stand der Informationen bringen. Statt Sport aktuell, deshalb jetzt noch einmal 10 Minuten aktuelle Informationen zum Krieg in der Ukraine. Und wir beginnen bei Peter Sawicki, der das kriegerische Geschehen intensiv beobachtet. Herr Sawicki, es ist in der Ukraine jetzt kurz vor Mitternacht Ortszeit. Wie ist die Lage nach diesem dritten Kriegstag aktuell?
Es ist schwierig, natürlich Einzelheiten aus der Ferne richtig in Erfahrung zu bringen, aber es scheint so zu sein, dass es gibt klare Indizien dafür, dass die Lage in Kiew momentan sehr angespannt ist. Eine hochrangige Parlamentarierin hat vor etwa einer halben Stunde auf Twitter geschrieben, ich zitiere, in 30 bis 60 Minuten werde Kiew unter einer bisher nicht gesehenen Attacke stehen und Russland werde mit allen Raketen, die sie haben, Kiew beschießen, dieses Zitat dieser Parlamentarierin. So ähnlich haben das dann seriöse ukrainische Medien geschildert. Und man kann sagen, dass um ungefähr 19 Uhr deutscher Zeit, 20 Uhr Ortszeit, es Sirenen gab. Die Menschen vor Ort haben sich dann in Schutzunterkünfte begeben. Und dann eben gab es auch Berichte, dass vor etwa 45 Minuten dann eben auch die Sirenen erläutet sind. Mit in Hinblick offenbar auf diese Gefahr, die da jetzt von diesen möglichen Raketenangriffen von russischer Seite ausgeht. Wir wissen nicht genau, wie die Lage vor Ort ist, aber es scheint so zu sein, dass schwere Stunden Kiew derzeit bevorstehen.
Wir haben heute auch schon einige Berichte und Bilder aus Kiew gesehen von beschossenen Wohnhäusern, von Hochhäusern, die in der Mitte ein großes Loch hatten. Haben wir heute schon tagsüber eine neue Dimension dieses Kriegs erlebt?
Also dieses beschossene Hochhaus, das ist ja von einer Rakete getroffen worden, das hat große Aufmerksamkeit erregt. Man konnte da schnell verifizieren, dass das geschehen war und damit zeigen, dass dann eben ein großes Wohnhaus betroffen war. Man kann natürlich schwer feststellen, ob das ein gezielter Schuss war, ob das Kollateralschaden war, aber fest steht damit ja dann auch, dass zivile Einrichtungen, dass Wohnhäuser auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dieses Haus, diese Szene, wie die Rakete da einschlug, das ist auch in internationalen Medien gezeigt worden. Und das ist sicherlich eine heftigere Dimension, kann man sicherlich sagen. Und inwieweit das noch schärfer wird, dürfte auch die Nacht zeigen, wenn sich diese Vorhersagen bestätigen sollten, dass ein unmittelbar schwerer Raketenangriff auf Kiew bevorsteht. Dann wäre das sicherlich noch mal eine schärfere Stufe als ohnehin schon bisher.
Danke an Peter Sawicki für diese Schilderung zu Beginn des Deutschlandfunk aktuell. Seit Kriegsausbruch am Donnerstag wurden Forderungen laut an die deutsche Bundesregierung, Waffen zu liefern an die Ukraine über die angekündigten 5000 Helme hinaus. Bisher stand ein beharrliches Nein, doch das hat sich an diesem Samstagabend geändert. Gudula Geuter berichtet.
Nach und nach wurde am Abend bekannt, welche Waffenlieferungen die Bundesregierung an die Ukraine plant und genehmigt. Am Ende wurde deutlich, es ist eine Kehrtwende in dieser Frage. Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte mit, dass 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Bodenluftraketen vom Typ Stinger aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine geliefert werden. Die Lieferung tödlicher Waffen hatte Deutschland bisher abgelehnt, aus Prinzip, weil man nicht in Krisengebiete exportiere. Zuvor war eine Reihe weiterer, mindestens Aufweichungen dieses Prinzips bekannt geworden. Die Niederlande dürfen 400 handgehaltene Panzerabwehrwaffen an die Ukraine ausführen. Das ist nur möglich, wenn Deutschland zustimmt. Das ist offenbar heute geschehen. Die Bild-Zeitung meldet, dass die Bundesregierung außerdem Estland die Ausfuhr von Panzerhaubitzen genehmigt hat. Die Waffen stammen ursprünglich aus DDR-Beständen. Estland will sie schon länger in die Ukraine liefern. Die deutsche Presseagentur berichtet außerdem auch von einer weiteren Genehmigung einer Lieferung aus Deutschland selbst. 14 sondergeschützte gepanzerte Transportfahrzeuge sollen an ukrainische Dienststellen übergeben werden. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums dienen sie dem Personenschutz, gegebenenfalls auch Evakuierungszwecken. Außerdem sollen bis zu 10.000 Tonnen Treibstoff geliefert werden über Polen. Weitere Unterstützungsleistungen würden derzeit geprüft. In seiner Pressemitteilung zur Lieferung aus deutschen Beständen schrieb der Regierungssprecher, Zitat, der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende. Er bedroht unsere gesamte Nachkriegsordnung. In dieser Situation ist es unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von Wladimir Putin. Deutschland steht eng an der Seite der Ukraine. Zitat Ende. Die Waffen sollten so schnell wie möglich geliefert werden. Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck erklärten, die Ukraine habe ein unabdingbares Recht auf Selbstverteidigung. Nach dem schamlosen Angriff Russlands müsse sie sich verteidigen können. Beide sprachen sich außerdem für eine, wie es heißt, gezielte und funktionale Einschränkung des internationalen Zahlungssystems SWIFT für Russland aus. Es werde, Zitat, mit Hochdruck daran gearbeitet, wie eine Abkoppelung Russlands so eingesetzt werden könne, dass es die richtigen treffe. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky hatte die EU zuvor zu einem Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System aufgerufen. Baerbock dagegen hatte gestern noch ausführlich begründet, warum Deutschland das derzeit nicht befürworte, vor allem weil es eine zu breite, keine zielgerichtete Maßnahme sei. Am Nachmittag hatte Olaf Scholz die Regierungschefs von Polen und Litauen, Mateusz Morawiecki und Gitanas Nauseda, getroffen. Morawiecki hatte dabei die deutsche Unterstützung scharf kritisiert.
Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein,
sagte er mit Blick auf die heute an die Ukraine ausgelieferten 5000 Helme.
Die Diskussion rund um einen Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem ist im Beitrag von Gudula Geuter gerade schon angeklungen. Heute Abend twitterte Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP, man arbeite an einer Abkopplung Russlands aus diesem System mit möglichst kleinen Kollateralschäden. So der Tweet. Frage an unseren EU-Korrespondenten Peter Kapern. Ist das jetzt der Weg zu einer Einigung? Lenkt Deutschland, das bisher ja auch bei diesem Thema zurückhaltend war, auch in diesem Punkt ein?
Ja, das sieht ganz so aus. Und es ist nicht nur Deutschland. Die EU-Länder sind ja reihenweise umgeschwenkt in den letzten Tagen. Wir haben ja eben von Gudula Geuter gehört, wie die Außenministerin Baerbock gestern in Brüssel noch begründet hat, welche Bedenken Deutschland gegen einen pauschalen SWIFT-Ausschluss Russlands hat. Das waren Bedenken, die nicht einfach von der Hand zu weisen sind. Sie sagte, das wäre dann die erste Sanktion, die verhängt würde, die große Breitenwirkung hat. Normale Russen, die in Deutschland leben, könnten dann beispielsweise ihren Familien keine Gelder mehr transferieren. Auch wer sei offen, wie die Rechnungen für Gas- und Kohlelieferungen aus Russland bezahlt werden können. Nun hat es den ganzen Tag über Beratungen gegeben, angeleitet von der EU-Kommission, die dazu gestern von den Finanzministern beauftragt worden ist. Und vor etwa 10 Minuten hieß es aus der EU-Kommission, dass Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, um 11:05 eine Erklärung abgeben wird. Das ist ein ganz sicherer Hinweis darauf, dass die Einigung zustande gekommen ist. Also mir scheint es so zu sein, dass ein zielgenauer Zuschnitt dieses SWIFT-Ausschlusses erreicht worden ist. Möglicherweise der Gestalt, dass nicht alle russischen Banken von SWIFT ausgeschlossen werden. Und mir scheint es auch so zu sein, dass dies eine Aktion sein wird, die weit über die Europäische Union hinausgeht. Boris Johnson, der britische Premier, hat bereits angekündigt, dass er dabei sein wird. Und man kann davon ausgehen, dass auch die USA und Kanada mit an Bord sein werden. Genaueres dann, wie gesagt, in jetzt 7 Minuten von der Kommissionspräsidentin. Morgen Abend ein Videotreffen der EU-Außenminister. Die werden dann die Sache formell auf den Weg bringen, diese Sache und weitere Dinge, weitere Sanktionen. Da geht es beispielsweise darum, dass man die russische Zentralbank treffen will. Wir wissen, dass Wladimir Putin gespeist aus den Verkäufen von Erdgas und Kohle große Barbestände angesammelt hat. Und mir scheint es so zu sein, dass man versuchen will zu verhindern, dass diese Barbestände jetzt zur Finanzierung des Krieges herangezogen werden können. Außerdem hat Ratspräsident Charles Michel getwittert, es gehe auch darum, dafür zu sorgen, dass besser Militärhilfe geleistet werden könne der ukrainischen Armee. Das heißt also, wir werden ein weiteres Mal vor einem wichtigen Treffen der EU-Außenminister, morgen einem Videotreffen, einem virtuellen Treffen der EU-Außenminister stehen, die dann diese neuen, das dritte Sanktionspaket dann insgesamt auf den Weg bringen werden.
Danke an Peter Kapern, unseren EU-Korrespondenten, für diese Informationen zum Abschluss dieses kurzen Deutschlandfunk aktuell am späten Samstagabend zum Krieg in der Ukraine. In wenigen Minuten also eine Stellungnahme von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wir haben es gerade im Gespräch gehört. Morgen ab 11 Uhr gibt es hier im Deutschlandfunk eine weitere lange Sondersendung. Dann mit der historisch ersten Sitzung des Deutschen Bundestags an einem Sonntag und der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Für den Moment verabschiedet sich jetzt Matthias Friebe am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Samstagabend.